Ja, hallo Rama.
Hallo Mira.
Ganz herzlich willkommen zum Interview. Ist ja jetzt schon, glaube ich, so ein Jahr oder fast ziemlich genau ein Jahr her, dass ich dich das letzte Mal gegenüber im Interview hatte.
Ja, stimmt.
Damals waren wir draußen, jetzt sitzen wir ganz gemütlich hier auf dem Sofa. Ja, und vorher kam mir spontan der Gedanke, dass ich ganz gerne mit dir heute über spirituelle Prozesse sprechen möchte. Morgen findet hier ja auch ein Satsang statt, wo Menschen kommen, die auf ihrer spirituellen Suche sind und nach Wahrheit, Frieden oder Liebe suchen. Und mich würde interessieren, wie das für dich rückblickend ist, wenn du auf deine Suche damals schaust. Wie empfindest du das quasi im Nachhinein? Wie siehst du deine Suche? War das sehr anstrengend oder absurd, oder was kommt da spontan hoch, wenn du daran zurückdenkst?
Spontan kommt mir, dass es einfach schmerzhaft war. Gell? Diese Sehnsucht nach irgendwie irgendwas, Frieden, innere Stille, nach Hause kommen, diese Sehnsucht war einfach schmerzhaft, weil da diese Vorstellung war, da fehlt es an irgendwas, da fehlt es mir an irgendwas und ich sehne mich danach.
Ja. Hast du dafür viele Opfer bringen müssen für deine spirituelle Suche? Also weil du gesagt hast, sie war sehr schmerzhaft, also da war dieses Sehnen nach etwas, was gerade im Moment nicht da ist, und hast du auch viel dafür aufgegeben für deine Suche, oder war das so ein Nebenbei-Schmerz sozusagen? Kannst du noch mehr dazu sagen, wie bei dir die Suche ausgesehen hat?
Ja, also am Anfang sah es so aus, dass ich halt hier und da irgendwelche Workshops besucht habe. Mhm. Also der große Sprung ins Unbekannte war, als ich einen Samarpan traf und von ihm so fasziniert war, dass ich dann eben meinen Job und Wohnung gekündigt habe und dann mit ihm rumgereist bin. Da fing für mich einfach ein komplett anderes Leben an. Das war einfach der Wendepunkt eigentlich in meinem Leben, wo ich sagen würde, gell. Da war zwar auf der einen Seite die Angst, wie es weitergeht, weil ich halt unheimlich verkopft war und mir unheimlich viel Sorgen gemacht habe, ja, wie soll es als werden mit der Rente und so weiter, ja. Auf der anderen Seite war einfach diese Sehnsucht, und das war für mich auch so ein monatelanger Prozess vom Zeitpunkt, wo ich Samarpan traf und eigentlich gleich am ersten Tag sagte, ich würde so gern mit dir rumreisen, und Samarpan sagte, ja, gerne. Bis zu dem Tag, wo ich es dann wirklich gemacht habe, verging ungefähr ein halbes Jahr. Und das war auch ein immer wieder schmerzhafter Prozess, wo ich gemerkt habe, ich würde so gern mit Samarpan rumreisen, aber ich kann doch nicht meinen Job kündigen, gell? Ich kann doch nicht alles hinter mir lassen. Gell? Warum habe ich studiert? Warum und wie soll es alles werden? Genau, also das war, weil du gerade fragtest, so nach so einem größeren Ding. Also das war so das größte Loslassmoment, würde ich sagen, als ich dann wirklich... Ich wollte gerade sagen, wo ich gesagt habe, ich kündige jetzt, aber eigentlich an dem Tag, als ich gekündigt habe, da war das gar keine Entscheidung mehr, sondern ich konnte einfach gar nicht mehr anders. Gell. Samarpan hat mal auch zu einer ähnlichen Frage zu einer Person im Satsang gesagt, ja, wir halten einfach fest, und wir halten fest und wir wissen vielleicht eigentlich, das Leben möchte uns einfach, dass wir woanders weitergehen, oder der Fluss will uns mitnehmen, aber wir halten fest und halten fest, und irgendwann kann man einfach nicht mehr. Gell. Entweder man lässt schon vorher los, dann ist es vielleicht noch irgendwie leicht, oder man hält einfach fest und irgendwann geht's nicht mehr. Und an dem Tag, als ich gekündigt habe, in Anführungszeichen, da habe ich nicht gekündigt, sondern ich habe einfach losgelassen. Ich konnte nicht mehr. Ne? Ich wusste, hier und heute ist hier der letzte Tag. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, ob das mit dem Samarpan klappt oder ob was ganz anderes kommt, aber das war mir in dem Moment egal. Ich wusste nur, ich muss aus dieser Firma raus.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil für mich... Also ich stelle mir da immer vor, dass man ganz viel Mut haben muss eigentlich, um all das aufzugeben, weil man hat da seinen sicheren Job oder man hat ja auch Familie oder Freunde zumindest, die sich was weiß ich was dann denken, wenn man sowas macht, und dass da eben unglaublich viel Kraft und Mut dazu gehört, das alles hinter sich zu lassen. Aber so wie du das jetzt beschreibst, ist es ja gar kein Mut, sondern eher ein, ich kann eh gar nicht mehr. Also
ja.
So, als würde das Leben dann für dich erledigen
sozusagen,
und würde es einfach entreißen und versuchst dich noch festzuklammern an so einen Strohhalm, aber es ist eigentlich völlig klar, Ja. Es ist vorbei.
Genau. Also am Tag vor meiner Kündigung, da hatte ich noch einen Retreat bei Samarpan gemacht, einen Wochenendretreat in Bayern. Mhm. Und das war dann Sonntagabend, dann habe ich mich verabschiedet, weil klar war, Montag früh muss ich wieder in Stuttgart bei der Arbeit sein. Und an dem Abend hätte ich noch gedacht, ich habe einfach nicht den Mut, meinen Job zu kündigen. Gell? Und am nächsten Tag gehe ich zur Arbeit, gell? Und irgendwie war an dem Tag irgendwie alles anders. Gell? Ich hatte auch innerhalb der Firma die Abteilung gewechselt. Also die Räumlichkeit war anders, die Leute waren alle irgendwie anders. Und ich habe einfach gemerkt, ich bin hier völlig im falschen Film. Gell? Und es ging dann so den ganzen Vormittag, wo ich gemerkt habe, ich bin hier völlig falsch, aber was soll ich machen, ja? Was soll ich machen? Ja, und der Vormittag, der zog sich hin, mir ging es psychisch immer schlechter und ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt nicht irgendwie hier kündige, dann dreht bei mir irgendwas hoch, ja? Dann schnapp ich echt irgendwie über, gell? Ich meine, mir war klar, ich meine, ich habe mich jahrelang zusammengerissen, um so den Schein aufrechtzuerhalten und eigentlich was gemacht, wo ich eigentlich vom Herzen gemerkt habe, das ist nicht meins. Und ich wusste auch in diesem neuen Job, gell, es fühlt sich hier so ungut an, gell. Und zu dem Zeitpunkt war ich einfach schon so sensibel, dass ich gemerkt habe, ich bin hier einfach völlig falsch. Mhm. Aber trotz allem hätte ich mich wahrscheinlich noch ein paar Wochen zusammenreißen können. Das war mir an dem Vormittag klar. Also ich kann jetzt hier noch so tun, als geht es irgendwie. Mhm. Aber spätestens 2-3 Monaten gehe ich hier auf dem Zahnfleisch. Gell? Und dann ist mir klar, dann ist der Firma klar, dann ist allen klar, dass ich hier falsch bin. Gell? Und da habe ich mir gedacht, also die 2-3 Monate, die kann ich mir schenken. Gell? Ich habe zwar keine Ahnung, wie es weitergeht und ob das mit dem Samarpan funktioniert. Weil Samarpan hatte zwar am ersten Tag gesagt, du kannst gerne mitreisen. Aber nachdem ich da dann den Mut nicht hatte, sondern... Naja, okay, alles klar. Ich hatte ihn dann beim Essen gefragt. Ja. Mein Satz war zum Essen und ja. Wir saßen dann bei der Pizza. Ja. Und mir war die Frage irgendwie so rausgerutscht. Ja. Gell? Weil ich dachte noch, Samarpan, dadurch, dass ich halt aus der Management-Ecke kam, dachte ich, Samarpan, nach meinem ersten Satz, der dort die Fragen beantwortet hat, ja. Dachte ich, das ist irgendein Personalchef, der eine riesen Firma hat, ja. Der sich deshalb so gute Mitarbeiterführung auskennt und am Wochenende halt für die ESOs so auf Spendenbasis sein Wissen so weitergibt. So hatte ich alles gedacht, gell? Und dann habe ich ihn beim Essen eben gefragt. Wir saßen so beim Essen zusammen nach meinem ersten Satzang. Ich wusste nichts von Satzang, Meisterleuchtung gar nichts. Ja, ich wusste, der Typ hat es irgendwie drauf. Und habe ich ihn gefragt, was machst du eigentlich so gescheites, gell? Was machst du eigentlich wirklich, gell?
Und der, im echten Leben.
Ja, genau. Und dann guckt er mich an und fragt, wie meinst du es jetzt? Und dann habe ich halt gesagt, naja, so hauptberuflich halt unter der Woche. So. Naja. Und wie gesagt, ich hatte halt fest damit gerechnet, er sagt, ja, ich habe halt eine Firma für Schrauben oder irgendwas, was ich weiß, ja, keine Ahnung was. Aber dann sagt er, ich mach nur Satzang. Mhm. Und ich sitze ihm gegenüber da vor meiner Pizza und er weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Die letzten 2 Stunden, das waren die genialsten 2 Stunden meines Lebens gewesen, ja. Und der Typ hat es jeden Tag, ja. Und da habe ich dann spontan gefragt, kannst du dir vorstellen, dass ich dir bei deiner Arbeit helfe? Und dann guckt er mich an und meinte, kann ich mir vorstellen, denn dein eigentlicher Job ist es, anderen die Hand zu halten. Und zu dem Punkt kann ich auch gleich nochmal was sagen. Jedenfalls war da eigentlich alles klar, aber ich habe mich so erschrocken von meiner eigenen Frage, die mir da so rausgerutscht war, gell? Ja. Innerhalb von Bruchteil von Sekunde war hier oben der Verstandesapparat angesprungen und ich überlegte, jetzt mal ganz langsam, ja, ich habe nicht 7 Jahre studiert, um jetzt hier irgendwas hinzulassen, ja, was sagen meine Eltern, was sagen meine Kollegen, was sagen meine Rente, was sagen meine Wohnung, wie soll alles werden, gell? Mein Leben, das ich zwar nicht wirklich geplant hatte, aber das war halt schon so, irgendwie Karriere, Frau, Kinder, irgendwie Rente, so sieht mein Leben wahrscheinlich aus. Und mir war klar, wenn ich jetzt hier alles hinschmeiße hier und heute, gell, da tut sich ein schwarzes Loch auf, ja, da kommt alles komplett anders unter Umständen. Gell. Ja. Jedenfalls hatte ich mich über meine Pizza gebeugt, kein Wort mehr um das Thema, zusammen ignoriert, irgendwie habe meine Pizza gegessen und so getan, als wäre nichts. Gell. Naja, und dann...
Ich
habe nichts gesagt, ich habe nichts gehört. Wir tun es so, als war da nichts. Ja. Jedenfalls, immer wenn Samarpan nach Stuttgart kam, bin ich natürlich jedes Mal zum Satzang gegangen.
Danach, im Anschluss?
Im Anschluss dann, okay. Genau. In den Wochen später.
Okay. Der hat da gerade regelmäßig zu dem Zeitpunkt Satzang
genau,
in Stuttgart gegeben.
Mhm. Genau. Damals hatte er noch nicht so eine große Fangemeinde. Da hatte er München, Stuttgart und Frankfurt. Das war seine Tour praktisch. Also alle 3 Wochen war er eigentlich in Stuttgart. Und da bin ich natürlich jeden Abend hingegangen. Und dann ergab sich, dass ich ihn nach dem Satzang manchmal nach Frankfurt fuhr, zu Marga, die damals in Frankfurt wohnte. Und
Marga ist seine
jetzige Frau, mit der war er damals verlobt, genau. Und irgendwie hat er mich gefragt, ob ich ihn halt fahren könnte, weil er halt sie nicht ganze Woche nicht sehen wollte. Und wäre dann mit dem Zug gefahren, wäre es halt irgendwie komplizierter gewesen. Und für mich war es die größte Ehre, ihn zu fahren. Und da ergab sich das immer, wenn er in Stuttgart war, habe ich ihn ein- oder zweimal die Woche dann nach dem Satzangabend um 10 nach Frankfurt gefahren, habe ihn um Mitternacht in Frankfurt rausgelassen, bin wieder zurück nach Stuttgart.
Wahnsinn.
Morgens um 8 Anzug und Krawatte zu einer Firma und am Abend habe ich ihn dann wieder abgeholt. Und jetzt, mein Wunsch, mit ihm rumzureisen, war natürlich nicht versiegt in dieser Zeit. Gell? Und dann reifte in mir der Gedanke, die Vorstellung, der könnte mich ja als seinen Fahrer anstellen. Das hätte für ihn super Vorteile, dann müsste er nicht mehr mit Zug von Stadt zu Stadt fahren. Ich hätte praktisch einen Job, so. Ja. Gell? Und dann habe ich mir das halt so überlegt, wie ich das mache. Mir war schon klar, also finanziell komme ich ihm da schon entgegen.
Ja. Gell?
Da habe ich mir schon gedacht, dass da erwarte ich jetzt nicht so viel, dass er mir so ein Manager wäre, halt oder sonst was zahlt, Geld, da komme ich ihm schon entgegen. Und mit der Urlaubsplanung, das kann man alles mal reden, wie viele Urlaubstage, so. Und, aber was mir wichtig war, in Kündigungsfrist, dass wir da 6 Wochen zum Vertrag in den Vertrag reinschreiben. Das habe ich mir gelegt, das ist mir schon wichtig. Gell? Man muss ja auch schon darauf achten, dass man halt also, so war meine Denke damals. Naja, und dann habe ich mir das alles schön ausgemalt, gell? Dass wenn er nächstes Mal nach Stuttgart kommt, dann frage ich ihn, dann wird er wahrscheinlich sagen, super Rama, weiß ich, habe schon die ganze Zeit drauf gewartet. Kommst nachher raus, dann machen wir alles schwarz und weiß, zack, 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 mal alles von Fach und Fach und am 1. fängst du bei mir an. Da habe ich überlegt, da kann ich morgen nämlich bei einer Firma kündigen, zum 31. Das passt alles optimal. Jedenfalls Sauerbrand kam nach Stuttgart und Satzang, irgendwann stille Phase, dann war mein Moment gekommen und ich sagte, könnte ich nicht dein Fahrer sein? Und dann sagte Sommerpan, ach du, ich reise ganz gern mit der Bahn. Und ich, in dem Moment, ja, meine ganzen Wünsche so finanziell und Kündigungsfest, das war alles, in dem habe ich gemerkt, ist mir alles nicht so richtig, ja, ich will mit dem rumreisen, gell? Ja. Und habe ich gesagt, oder vielleicht ein Kofferträger, ja. Und er, nicht nötig, mein Koffer hat Rollen. Und ich, ich hatte mir alles schon so schön ausgemalt, ja. Aber die ganzen Fälle waren im Sekundenbruchteil zerstört, gell. Und ich war am Boden zerstört, gell. Und Sommerpan sagte dann halt voller Mitgefühl, an meiner Seite ist einfach kein Job frei. Gell? Mhm. Es geht nicht darum, irgendwie so eine Jobsicherheit, scheinbare, ja, weil es gibt ja keine Sicherheit im Job oder sonst irgendwo im Außen, durch irgendeine andere scheinbare Jobsicherheit. Und genau das, nach dem hatte ich halt Ausschau gehalten, gell? Dass ich da kündige und habe dann Anschluss einen angestellten Dings bei Sommerpan.
Du wolltest eigentlich, kann man sagen, dein weltliches Leben eigentlich transferieren,
ja, so
das Spirituelle,
genau.
Nur halt, dass es jetzt spirituelles Umfeld ist, aber die gleichen Konzepte weiterhin.
So, genau. Ja, und ich erzähle es deshalb, weil in diesem Moment fehlte mir der Mut, gell, zu sagen, es war ein scheißer Vertrag, ich reise einfach mit. Da hat es dann einfach nochmal ein paar Wochen oder Monate gebraucht, bis zu diesem Retreat, wo ich dann im Mund am Tegernsee war, das übrigens, wo ich mich dann am Sonntagabend verabschiedet hat, noch davon ausging, ich sehe ihn halt jetzt, wenn er das nächste Mal nach Stuttgart kommt, wieder. Aber am nächsten Morgen, ich bin in der Firma, ich weiß, hier geht es nicht weiter. Und in dem Moment war mir es eben egal, wie es weitergeht. Dass ich mit Sommerpan rumreisen kann und der mich irgendwie als Fahrer anstellt, das hatte mir da abgeschminkt durch diese Erfahrung. Gell? Aber ich wusste einfach nur, ich muss hier aufhören. Mhm. Und in dem Moment bedurfte es keines Mutes. Gell? Und bin zu meinem Chef, habe gekündigt, hier, ich gehe aus der Firma raus, gell? Und ich habe mich so frei gefühlt wie noch nie in meinem Leben. Auf der einen Seite hatte ich Angst vor diesem, auch so ein ganzes Studium über, gell? Dass ich alles hinter mir lasse und eigentlich wirklich das lebe, was ich eigentlich leben will. Und die andere Angst war, dass ich nie aussteige, gell? Dass ich mein ganzes Leben lebe, wie es halt alle leben und irgendwann mal alt bin, zurückblicke und denke, das war nicht wirklich das Leben, was ich eigentlich gelebt hätte. Gell? Dann merke ich, da kommt jetzt noch ein Trauer hoch. Gell? Und ich komme aus der Firma raus, ich weiß, ich habe es geschafft, ja. Ich bin frei, jetzt geht mein Leben eigentlich erst los. Gell? Ich habe mich ins Auto gesetzt, gell? Bin nach München gefahren, nach Bayern, wieder Grund an Tegernsee. Genau die Strecke, die ich praktisch erst am Abend vorher zurückgefahren bin und noch dachte, ich studierte noch ein paar Jahre und Sommerpan, keine Ahnung was, ja. Und jetzt fuhr ich als völlig freier Mensch, kein Job mehr, alles scheißegal, ja, jetzt geht es nur noch um Sommerpan. Und da kam ich zu Sommerpan, ja, da war gerade Retreat, Pause, ja, er war oben in seinem Zimmer. Ich stürme in sein Zimmer, er war irgendwie am Essen, ich war voller Freude. Und nochmal zum Thema Mut. Ich hatte überhaupt kein Gefühl, ich habe ja irgendwie Mut gebraucht. Es ging nicht mehr. Ja. Wie gesagt, an dem Vormittag, ich hatte das Gefühl, ich schnapp über. Ja. Ja. Ich drehe durch. Ja. Ich drehe echt durch. Ja. Irgendwie bin ich ja kurz davor, überzuschnappen. Gell. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich nicht gekündigt hätte. Gell. Aber jedenfalls, da bedurfte es überhaupt keinen Mut. Und noch während ich zu dem Retreat fuhr nach Bayern, da am Tegernsee, fuhr ich über die Dörfer, kam bei irgendwelchen Bauernhöfen hier und rechts und links vorbei und ich dachte, eben weil ich mir abgeschminkt hatte, dass ich bei Sampan rumreisen kann, Da wusste ich da, keine Ahnung, so, ja. Aber ich habe gemerkt, da war so ein Vertrauen in dem Moment. Ich habe gemerkt, und notfalls frage ich irgendeinen Bauern, ob ich hier als, gegen Kostenlogie irgendwie als Knecht arbeiten kann. Ich brauche nicht wirklich Angst haben, dass ich verhungere. Und so kam ich dann bei dem Retreat an, stürmte in Samarpans Zimmer, war voller Glück und meist etwas, was ich 30 Jahre lang praktisch ersehnt hatte, ja, hatte ich jetzt geschafft, in Anführungszeichen geschafft, weil ich nicht wirklich was getan habe, ja. Stürm ins Zimmer, ja, und Samarpan war irgendwie ein bisschen irritiert.
Ja, was will er jetzt?
Hat er
jetzt schon wieder?
Genau, also ich stürme ins Zimmer und ich habe gekündigt und ja. So, gell, ja, ja, so und so. Und dann hat er so ganz, wir müssen jetzt mal gucken, wie das alles so ist. Das sind keine Sachen, die man so vom Verstand her entscheiden kann. Ja. Abhijat, der Musiker, der zu diesem Zeitpunkt schon eine Zeit lang mitreiste, sagte er mir, der war einfach immer da und so. Und ich war so in Bliss, ich war so in meiner Mitte, ich war so, so in Glückseligkeit, dass mir völlig klar war, was jetzt bei Samarpan gerade läuft, so, gell? Ja. Und da habe ich gesagt, sag mal, du kannst relaxen, ich habe eigentlich überhaupt keine Vorstellung, wir gucken einfach, ja. Und der, okay, dann ist ja gut, gell? Gut, und dann bin ich raus und dann war ich erstmal 2 Wochen Retreat und dann war das Retreat vorbei und dann war einfach klar, Samarpan fuhr nach Hamburg, da war für mich völlig klar, ich fahre mit nach Hamburg. Ja. Gell? Von Hamburg ging es nach Rostock, da war klar, ich fahre mit nach Rostock und so ergab sich es einfach. Gell? Und über kurz und dann war ich halt an seinem Dolmetscher und dann war sowieso klar, ich bin jetzt einfach dabei. Also das zum Thema Mut. Und was ich gerade erwähnt habe, war die Worte, die Samarpan mir nach dem allerersten Satsang sagte, da kannte ich ihn gerade 2 Stunden. Dein eigentlicher Job ist es, anderen die Hand zu halten. Neulich saß ich mit jemand, das war bei Sharing the Duality in Brixen vor 2-3 Monaten. Da habe ich jemand auch davon erzählt und ich habe gemerkt, ich halte dem gerade die Hand. Mhm. Und habe ich gemerkt, ja, genau das ist es eigentlich. Gell? Und vor 2-3 Wochen war der Erleuchtungskongress in Berlin. Und mein Satsang lief eigentlich so ab, dass gar nicht viel gesprochen wurde. Gell? Die Leute kamen einfach zu mir vor, weißt, wir haben uns an der Hand gehalten. Und entweder wir hatten beide die Augen geschlossen oder wir haben uns angeschaut.
Also das war tatsächlich wortwörtlich.
Das war irgendwie, das ist jetzt 20 Jahre her, mhm. Gell? Und jetzt so langsam dämmert mir, dass das möglicherweise wirklich die Art und Weise ist, wie das Göttliche mich nutzen möchte. Ich meine, dass ich nicht viel Worte mache, gell? Auch wenn es jetzt hier im Interview ein bisschen anders rüberkommt. Ich bin eigentlich eher so ein stiller Typ und mein Satz, dann geht es immer still zu. Gell? Aber ich habe gemerkt, wenn da noch so ein Körperkontakt ist, wenn da noch so ein Handhalten ist, gell? Das fühlt sich so stimmig an. Da habe ich so das Gefühl, genau so.
Ich würde nochmal darauf zurückkommen, weil du eben alles hinter dir gelassen hast. Also erstens würde ich gerne wissen, hast du da nicht mit jemand anders drüber gesprochen oder hast du das wirklich alles mit dir ausgemacht? Also hattest du da nicht einen guten Freund, den du dann angerufen hast und dem erzählt hast, so wie man das eigentlich meistens, sage ich mal, macht und man hat eben ein Problem, dann ruft man seine beste Freundin oder seinen besten Freund an oder irgendeine Vertrauensperson und spricht mit dem darüber oder war das wirklich bei dir einfach ein Dialog, der in dir stattgefunden hat und dann letztlich ein Loslassen, weil du nicht mehr anders konntest?
Ja, also ich hatte eigentlich keinen Freund oder Freundin, mit der ich da so hätte drüber sprechen können. Ich habe das eigentlich alles mit mir selber ausgemacht, dann, genau, beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, als ich dann eben mitgereist bin, habe ich das einfach alles mit Samarpan besprochen. Gell? Immer wenn irgendwelche Ängste hochkamen. Und mit meiner Kündigung und dann mit Samarpan rumreisen, war ja nicht so, dass das Thema damit durch war. Da kam dann in den folgenden Wochen kam immer wieder Ängste hoch. Wie soll das alles weitergehen? Mhm. Ich kriege jetzt noch so und so lange Geld und danach keine Ahnung, wie es dann weitergeht. Gell?
Das wäre nämlich auch mal eine Frage gewesen, ja, weil man sagt immer, oder die klassische Frage ist dann schön und gut, aber wie soll ich dann meine ganzen Rechnungen bezahlen? Ne?
Ja,
also die
genau.
Schön mit Stille und Spiritualität
richtig,
und so,
richtig.
Aber wer zahlt dann meine Rechnungen und so weiter? Und das heißt, bei dir wurde, du hast dir einfach, du warst dann als Dolmetscher quasi dann
genau.
Nicht angestellt, aber das war dein Job und dadurch
sozusagen.
Konntest du dir dann dein Leben
genau.
Doch eine Grundsicherung verschaffen können.
Genau. Ja.
Ich finde es ja erstaunlich, weil du ja heutzutage ja immer noch wohnungslos bist, also so dieses Thema ich lasse alles los und das Leben führt mich, so sage ich es einfach mal in meiner Sprache, das Leben nimmt mich an die Hand.
Genau.
Das scheint ja etwas zu sein, was sich eben bis heute fortgesetzt hat. Also diesen, diesen einen Sprung, den du damals gewagt hast, der, du bist sozusagen immer noch im Fluss des Lebens, was dich, oder wie würdest du das beschreiben? Weil das ja, also für, ich finde es, für dich ist wahrscheinlich schon völlig normal, aber du hast ja keine feste Wohnung.
Ja.
Du bist einmal hier und einmal dort. Und ja, hast du da auch Ängste, dass du irgendwann mal sagst, mein Gott, wo soll ich morgen übernachten? Oder wie geht's überhaupt weiter? Oder ist das noch alles richtig, was ich mache? Oder stellst du jetzt seitdem gar nichts mehr in Frage und sagst, ich vertraue da blind und lasse mich vom Leben führen? Oder kommen solche Gedanken auch gar nicht, sondern es passiert das, was passiert, fertig?
Ja, vor ein paar Jahren gab's eine Zeit lang, da war ich finanziell unheimlich knapp bei Kasse, wo ich manchmal fast nicht wusste, wovon ich mir die nächste Mahlzeit kaufen sollte. Ja. Und da gab es auch manchmal Situationen, da war ich in irgendeiner Stadt auf dem Bahnhof und ich wusste einfach noch nicht, wo soll ich heute schlafen. Irgendwie, ja. Klar, ich könnte zu dem gehen oder ich könnte dahin gehen, ja, da würde mich wahrscheinlich die Tür vor der Nase zuschlagen, ja, aber so richtig stimmig hat sich das nicht angefühlt. Gell. Also insofern könnte ich es nicht sagen, seit 20 Jahren ist ja alles noch easy. Aber so in den letzten Jahren fließt es ganz entspannt dahin. Gell. So finanziell ist alles easy. Ich habe ein wunderschönes Auto, ja, mir jetzt geleistet. Ich hatte jahrelang einen kleinen Lupo, und der mir auch sehr am Herz gehangen hat und mit dem ich jetzt über 2000 Kilometer gefahren bin, obwohl es nicht wirklich ein Auto ist, mit dem man gerne Langstrecke fährt. Und ich fahre oft 500, 600 Kilometer am Tag. Aber der war mir einfach ans Herz gewachsen, weil ich da einfach, der hat mich einfach nie im Stich gelassen. Ich habe fast nichts reinstecken müssen. Genau. Aber jetzt vor 4, 5 Wochen war der Impuls mir was richtig Schönes und jetzt habe ich was richtig Schönes, Großes und mit dem Stand vorne dran. Und es ist so ein Luxus. Also wenn ich an dieses Auto hinlaufe, dann denke ich schon, Wahnsinn, ja, dass ich mir sowas leisten kann, gell? Und wenn ich drin sitze und fahre, also es ist einfach ein Genuss pur, gell? Ja, mit den Übernachtungsmöglichkeiten habe ich eigentlich, da stehen mir so viele Türen und Herzen offen, dass ich manchmal fast eher Schwierigkeiten habe, mich zu entscheiden, fahre ich jetzt dahin, fahre ich dahin, weil der freut sich und die freut sich und wie kann ich das alles irgendwie. Und so tanze ich irgendwie durch Deutschland kreuz und quer und gucke, dass ich überall irgendwie, wo es mich gerade hinzieht eigentlich, gell? So. Ja, und was du sagtest, du bist immer noch irgendwie im Fluss, da schwingt so ein bisschen mit, du hast immer noch keine Wohnung, bist immer noch im Fluss. Da könnte man ja so verstehen, dass jemand, der eine Wohnung hat, dann nicht im Fluss ist, gell?
Ach so, okay.
Also ich erlebe mich auch im Fluss, aber es könnte auch sein, der Fluss trägt mich morgen irgendwo ans Land und dann schlage ich da meine Hütte auf und bin dann da irgendwie.
Okay. Also es ist kein Konzept, was du jetzt strikt verfolgst und sagst, nee, so, ich
nicht.
Muss immer ein Nomade bleiben sozusagen, nee, nee. Sondern ich kann auch wieder sesshaft werden, wenn das halt jetzt
ja.
Das Leben,
genau.
Mich dort das Leben hinbringt.
Ich hatte in den letzten 20 Jahren auch, hatte ich mal 2 Jahre, da war ich bei Freunden, die waren damals keine Freunde, aber die hatten meine Bücher gelesen, haben mich mal eingeladen, dann fuhr ich bei denen vorbei. Wir haben uns irgendwie gut verstanden, die hatten ein großes Haus und irgendwie blieb ich dann da quasi 2 Jahre.
Ach.
Also insofern war ich auch mal 2 Jahre am Platz.
Okay.
Und das war auch total okay. Mhm. Also wie du gerade gesagt hast, da ist kein Konzept. Mhm. Ich wäre offen dafür, dass morgen irgendeine Wohnung auftaucht und ich dann einfach da bin. Vielleicht zum Rest meines Lebens, keine Ahnung. Gell? Aber ich denke halt nicht groß drüber nach. Gell? Das Leben ist halt im Moment so, wie es ist. Und keine Ahnung, was morgen ist.
Ja.
So.
Nochmal zu der Suche.
Ja, gerne.
Also du hast eben alles aufgegeben, obwohl du dazu keinen Mut gebraucht hast, weil es eh nicht mehr anders ging.
Ja, genau. Es hat sich irgendwie alles zerbröselt von alleine irgendwie so.
Und bist dann mit Samarpan rumgereist, jetzt reist du auch, aber nicht mehr mit Samarpan, sondern alleine. Mhm. Hast du denn, was hast du dann dort bei Samarpan gefunden, was du dann quasi mitnehmen konntest? Oder was hast du gefunden, dass du gesagt hast, so jetzt steht für mich wieder was Neues an und es ist Zeit, jetzt den Satsang mit Samarpan zu verlassen.
So war es ja gar nicht.
So war es gar nicht.
So war es ja gar nicht, dass ich irgendwie nach 4 Jahren gesagt habe, so, jetzt steht was anders an, jetzt ist Zeit für mich, das Ganze zu verlassen.
Aha.
Sondern es ging ja von Samarpan aus. Gell? Der hat eines Tages, hat er mich zu sich gerufen, tagsüber. Da war zwar Gedanken, was hat es zu bedeuten? Wer weiß, vielleicht Samarpan sagt, Samarpan, hier, lass das Auto stehen. So, das war es irgendwie, ja. Aber im Großen und Ganzen war ich da völlig in Frieden und offen dafür mit. Mhm. Offen dafür, dass passiert, was passieren möchte. Mhm. Dann irgendwann kam Samarpan dann auf den Balkon raus, gell, und hat mich so freundlich zugenickt, wie das so zwischen uns sich dann so eingespielt hatte, gell. Da war kein großes Namaste mehr, sonst so, das war einfach so. Und ich habe auch so, und hat es sich hingesetzt und saß dann so ein paar Momente in Stille. Und dann sagte er, it's a goodbye story. Ja, und dann hat er noch gemeint, das hat einfach kein es ist, er hat nichts damit zu tun, dass er mich nicht liebt oder so irgendwas, ja. Aber es hätte halt einfach so finanzielle Crew-mäßig. Und damit komme ich zurück zu deiner Frage, was es mir gegeben hat. Am Anfang war Samarpan für mich halt ein Halbgott, ja, oder ein Gott, oder Gottes Sohn. Jemand, der erkannt hat, dass er eins mit Gott ist. Ich meine, da kann ich mich nur zu Füßen schmeißen, so. Als jemand, der meint, er ist dieser Körper und dieser Mensch und getrennt von Gott. Jemand, der erkannt hat, dass er eins ist. Wahnsinn, ja, so. Das heißt, bei Samarpan, da sah ich halt diese Einheit und diese Frieden und diesen Lieben, nachdem ich mich gesehnt habe. Und im Laufe der 4 Jahre habe ich das, was ich bei ihm meinte zu sehen oder auch gesehen habe, mehr und mehr in mir selbst entdeckt. Das heißt, wenn immer ich ihn sah oder wenn ich in seinem Satsang war, zu seinen Füßen, dann war da einfach, boah, diese Liebe, gell? Der hat einfach so viel Liebe in mir getriggert, das war so schön. Und wenn da ein Tag mal kein Satsang war, gell, dann war er, oh, hoffentlich ist bald wieder übermorgen, gell? Oh, ich halte es kaum aus, gell? Naja, und im Laufe der 4 Jahre, je mehr ich das alles so in mir selbst entdeckt habe, wurde Samarpan immer unwichtiger, gell? Das heißt, gegen Ende hin, da, meine Motivation wurde halt auch immer geringer irgendwie, gell? Klar, er hatte nicht mehr die Bedeutung. Und am Anfang
was für eine Motivation wurde geringer?
Ihm zu Füßen zu sein und alles zu machen, ja, was weiß ich.
Okay, also nicht Motivation, in Satsang zu gehen oder das auch? Also
das auch. Aber das vor allen Dingen, ich hätte für ihn alles gemacht. So.
Okay.
Eine völlige Hingabe, so, egal was. Ich hätte für ihn eingekauft, egal was, ja. Ich hätte einfach alles gemacht.
Ja.
Weil ich mir halt davon versprach, wenn ich ihm halt diene, ja, irgendwann bin ich auch mal an dem Punkt, dass ich auch mal irgendwie ankomme, gell, und irgendwie erleuchtet werde oder so. Mhm. Und im Laufe der 4 Jahre habe ich eben diesen Frieden, diesen Lieben mehr und mehr in mir selbst entdeckt. Nicht zuletzt hat Samarpan ja in jedem Satz dann gesagt, du, ich bin nur ein Spiegel, gell, es ist alles in dir selbst. Ja. Aber es ist halt keine Sache, die man vom Verstand her verstehen kann, gell. Es muss halt irgendwie auf einer tieferen Ebene so einsinken. Naja, und gegen Ende hin war das einfach nicht mehr dieses Meister-Schüler-Ding, dass ich da irgendwie aufschaue. Es war einfach so eine Herz-zu-Herz, Buddha-zu-Buddha-Begegnung. Und da war bei mir jetzt nicht mehr so die Motivation her, so. Auf der einen Seite war mir klar, ich bin jetzt halt, das sind einfach Rollen, die wir spielen. Mhm. Er ist halt der Meister, ich bin halt der Dolmetscher und mein Job ist es halt, das und das zu machen. Mhm. Und mit den Dolmetschen hatte ich auch bis zum letzten Tag überhaupt kein Thema. Mhm. Das war einfach eine Gnade und so. Aber dieses ganze Drumherum, CD kopieren und hier was machen und da sprudeln und was weiß ich, was einkaufen gehen, da habe ich gemerkt, meine Motivation wird immer weniger. Gell? Mhm. Und insofern hat es mit mir überhaupt nichts gemacht, als Samarpan sagte, so jetzt eine Goodbye-Story und das hat nichts damit zu tun, dass ich den nicht liebe, so, und so bla bla bla. Und eben weil, genau, und das war eigentlich ein Moment, der in meiner Anfangszeit totale Panik ausgelöst hat. Als ich total ihm zu Füßen war und Samarpan mein Leben war, ich alles gekündigt hatte und alles sich nur um Samarpan drehte, da war die Vorstellung, dass er irgendwann mal sagt, du Rama, so, geh deinen eigenen Weg, war der absolute Horror. Ja. Das war der absolute Albtraum. Ja. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Aber in dem Moment, wo es dann tatsächlich geschah, war da keine Angst, war da gar nichts. Da war einfach nur totaler Frieden, weil ich eben wusste, er hat mir alles gegeben. Ja. So alles, was ich hier. Ich meine nicht, dass das Lernen aufgehört hat, ja. Ich meine, ich lerne jetzt noch jeden Tag. Aber so dieses Ankommen bei sich selbst und nicht mehr im Außen nach irgendwas Ausschau halten, gell. In Geld und sowas habe ich sowieso nicht danach Ausschau gehalten. Aber wenn ich halt so bei dem Samarpan war, da habe ich auch noch im Meister danach Ausschau gehalten. Und darum geht es in diesem Spruch von Buddha, der sagt, wenn dir Buddha auf der Straße begegnet, dann töte ihn, gell. Da geht es um einfach diese Vorstellung loszulassen, dass der Buddha, dass der Meister etwas für dich hat. Weil das ist, ich meine, so schön der Meister ist und so schön diese Hingabe an diese Göttlichkeit ist, solange ich halt es auf den Meister fokussiere und meinte, der hat's was und ich will's auch, bin ich halt immer noch nicht ganz bei mir angekommen. Und nachdem da bei mir überhaupt nichts getriggert war, als Samarpan sagte, so, das Leben wird jetzt uns auseinandertanzen, habe ich gemerkt, ja, der hat mir alles gegeben. In Anführungszeichen gegeben. Aber mit seiner Hilfe ist dieses System einfach zur Ruhe gekommen.
Das hört sich
war das dann völlig friedlich, genau. Und wie gesagt, ich hatte nicht den Impuls, was anders zu machen, sondern das Leben kam dann in Form von Samarpan auf mich zu und hat dann, okay, Rama, dein Leben geht jetzt woanders weiter. Genau.
Ja, das hört sich für mich so an, dass also du bist ja dann total in Hingabe, das war dein Weg,
ja,
das oder? War deine Hingabe war dein Weg.
Genau.
Und dann kann man sagen, es ging darum, die Hingabe hinzugeben, also die Hingabe, auch die Hingabe jetzt loszulassen, weil das war in Hingabe in Bezug auf einen Meister. Das ist ja eben auch ein, kann man sagen, es ist ja ein spiritueller Weg, genauso wie es mehr das, das heißt, es gibt ja den Weg der Erkenntnis und die anderen gehen mehr den Weg der Hingabe und irgendwann kommt man vielleicht zu dem Punkt, wo man dann diese Hingabe an den Meister auch hingibt, um vielleicht wirklich dann ganz zu sich zu kommen und es nicht mehr nur im Gegenüber gespiegelt zu bekommen, dass das die Hingabe sich geöffnet hat.
Genau, genau.
Ganz dem Leben hin oder.
Genau, ja. Genau. Am Anfang war halt die völlige Ausrichtung auf den Meister. Mhm. Und ich glaube, das hat Samarpan auch mal gesagt. Dass viele Menschen halt, die wollen halt Geld und Partnerschaft und Erleuchtung und was weiß ich, was alles noch, ja. Und solange ich halt nicht fokussiert bin, da erreiche ich hier was, erreiche ich da was. Aber wenn ich es halt wirklich will, ja, dann muss ich mich einfach fokussieren. Und dafür ist ein Meister da, gell. Der ist einfach nichts anderes mehr wichtig, gell, als die Wahrheit. Und dafür ist es einfach, ist so die Funktion eines Meisters, gell. Und da dann die Hingabe zu üben, gell. Das alles einfach wirklich sich dem Meister hinzugeben. Da kann ich mich einfach in Hingabe üben, ganz einfach. Genau. Und je mehr ich mich darin übe, desto fähiger werde ich mich dann auch dem Leben generell hinzugeben. Genau wie du gesagt hast, das weitet sich dann. Gell? Am Anfang ist da der Meister. Und irgendwo, der Meister löst sich einfach auf Schüler, diese ganzen Rollen löse ich auf, sondern es findet einfach Hingabe statt. Es findet einfach in jedem Moment Hingabe statt. Am Anfang ist es halt im Satsang, da habe ich halt gedolmetscht und was weiß ich was. Und im Satsang drumherum habe ich dann halt gefahren und sonst was. Das heißt, die Hingabe nahm immer mehr Raum in meinem Leben ein und auch gerne. Ich habe das nicht gemacht, ich muss mir jetzt hier hingeben oder ich muss hier Hingabe lernen. Das geschah ganz einfach, gell? Einfach aus Liebe. Genau, und nachdem und dann war es auch manchmal so in den letzten Monaten des Mitreisens. Ich hatte mit Samarpan gar nicht mehr groß viel zu sagen, gell? Weil wir haben so viel miteinander geredet. Ich meine, am Anfangszeit, ich saß so auf seinem Schoß, ich habe so viel geweint und sonst irgendwas, ja. Irgendwann war irgendwie alle Themen einfach irgendwie durchdiskutiert, gell? Ich weiß doch, irgendwo, ich saß mal im Satzang und hatte ich irgendeine Frage, irgendein Schmerz war hochgetriggert durch irgendeine Geschichte, gell? Und ich war schon monatelang nicht mehr bei Samarpan vorne gewesen und hatte mit ihm nichts mehr besprochen, weil es einfach nichts mehr besprechen gab.
Ja.
Und habe ich gedacht, also irgendwie, ich weiß auch nicht, ja, vielleicht sollte ich dann nochmal zu ihm vorgehen. Und da bin ich halt zu ihm vorgegangen und habe gesagt, ja, das und das und das und das ist halt so Schmerz und ich fühle jetzt halt den Schmerz. Und er, ja genau. Und ich,
okay.
Das ist es eigentlich, oder? Ja, genau. Okay, alles klar. Und danach hatte ich halt nie wieder den Impuls, mit ihm irgendwas zu sagen, weil was soll er mir sagen? Gell? Ich meine, wenn Schmerz da ist, ist Schmerz da. Wenn Trauer da ist, Trauer da. Wenn was weiß ich was da ist, ist was weiß ich was da. Ja, das sind irgendwelche Gedanken da, die gilt es zu ignorieren. Ende der Geschichte, gell? Hier und jetzt. Das heißt, in den ganzen letzten Monaten hatte ich sowieso nicht mehr so viel mit Samarpan zu tun oder Kontakt, sondern die Erkenntnis, dass einfach alles hier und jetzt ist, war einfach so präsent, dass einfach dieser Meister nicht mehr nötig war. Dieser Meister war auch nicht mehr als Objekt für dieses System nötig, um mich da hinzugeben, sondern Hingabe fand einfach statt. Ob das jetzt der Samarpan war oder wer auch immer das war, ja, da fand einfach Hingabe statt. Das System war einfach mehr und mehr so auf Hingabe eingetuned.
Das Hier und Jetzt, das ist ja auch so, sind diese zwei Begriffe, die ich bei dir immer wieder höre oder lese. Da würde ich gerne noch mal genauer nachfragen, was du damit meinst oder was hast du da entdeckt? Ist es das, was du dann eben entdeckt hast, diese Hingabe an das Hier und Jetzt? Und was genau ist das? Hat das was mit Zeit? Also erstmal hört es sich ja so an, als würde es etwas auch mit Zeit und Raum zu tun haben.
Genau.
Hier und Jetzt.
Ist richtig.
Ja im Raum und Zeit.
Genau.
Was meinst du damit?
Ja, also mit hier meine ich hier, nicht irgendwie im Bad oder im Klo oder auf dem Park oder sonst was, sondern hier auf dem Sofa. Das ist der Raum und jetzt ist dieser Moment. Das heißt, es ist nicht nachher, es ist nicht später. Ne? So, dieser Moment, gell, wird definiert durch Raum und Zeit in dieser dreidimensionalen Welt. Und Raum ist hier und Zeit ist jetzt. Das ist das, worum es geht. Für mich.
Und diese Aussage, dass das, was wir sind, jenseits von Zeit und Raum ist, ist es für dich ein Gegensatz? Weißt du, was ich meine?
Da müsste ich jetzt drüber nachdenken, ehrlich gesagt, gell? Da müsste ich jetzt drüber nachdenken.
Also dieser Moment, um den es geht.
Ich meine, ich weiß natürlich, was du meinst, gell?
Oder anders, aber, du hast noch einen anderen Begriff, dieses Einfachsein.
Ja.
So vielleicht.
Genau. Ich liebe es, einfach zu sein. Und ich liebe es, einfach in diesem Nichtwissen zu sein. Und wenn du mich jetzt fragst, aber wer wir wirklich sind, zeitlos, bla bla bla, dann müsste ich irgendwie, weißt du, ich meine, wir sind jetzt und wir sind auch in 5 Minuten. Und egal, was im Außen passiert, wir sind einfach. Ja. Dann müsste ich irgendwelche Verstandeskonzepte und sonst irgendwie, weil das, was wir wirklich sind, ist einfach mit dem Verstand nicht zu verstehen. Und ich habe aufgehört, es verstehen zu wollen. Gell. Ich bin einfach in diesem Staunen. Keine Ahnung, wer ich bin, was spielt das für eine Rolle? Wer ich bin einfach, das ist einfach dieser Frieden. Und ob das jetzt zeitlos ist oder nicht zeitlos, ist mir vollkommen egal. Ich bin einfach hier und jetzt und so.
Also das Hier und Jetzt ist für letztlich doch für dich etwas nicht Greifbares, auch wenn es sich zunächst so anhört, könnte man das sagen. Also zuerst denkt man, okay, alles klar, Hier und Jetzt, das ist dieser Moment, das ist das Sofa, das, und aber dann sagst du gleichzeitig nicht wissen. Du bist einfach. Dann ist es ja wieder, das ist für mich so, ja, nicht greifbar. Also das ist für mich nicht greifbar.
Was ist denn für dich hier und jetzt? Was ist denn für dich hier und jetzt?
Für mich gibt es kein Hier und Jetzt, weil es nur ein ewiges Fließen gibt. Und wenn ich es greifen möchte als hier oder als jetzt, ist es ja schon nicht mehr hier und jetzt. Also es gibt nur diesen Fluss, der eigentlich nie, den, man kann natürlich den sagen, okay, da gibt es dieses Stückchen, das ist jetzt genau dieser Moment, aber eigentlich ist er ja schon, ist es nur ein Fluss.
Ja.
Es gibt keinen...
Ja.
Nicht wirklich eben ein Teil, dass man sagt, so, dass der Moment ist jetzt, keine Ahnung, eine Millisekunde lang, das ist jetzt ein Moment, so, das ist ein Moment, sondern es ist ja eigentlich ein Fluss.
Also ich weiß, was du meinst, aber wenn ich jetzt von Fluss rede, gell, dann...
Ein Prozess.
Habe ich auch schon sowas.
Ja.
Was mir vorbeifließt, ja,
und
das ist jetzt da und das ist da.
Sowas.
Deshalb, ja. Das sind alles irgendwelche Bilder.
Und dennoch versuche ich, weil wir ja dieses Gespräch führen,
ja.
Und auch wenn es natürlich der Versuch ist, mit dem Verstand das irgendwie nachzuvollziehen, und wir wissen letzten Endes, hat es nichts mit dem Verstand zu tun, finde ich es persönlich immer wichtig, sich dennoch sozusagen sich dem anzunähern, also
ja.
Mental, auch wenn es natürlich nie möglich ist, das wirklich genau zu fassen, aber dennoch zu versuchen, es möglichst präzise zu beschreiben, das ist zumindest mein Interesse, auch wenn natürlich die Beschreibung nie das ist, was es wirklich dann ist. Da bin ich immer dann neugierig, eben dann so die Lupe zu nehmen und zu gucken, was ist jetzt eigentlich genau dieses Hier und Jetzt so und was ist das? Und dann merke ich eigentlich, auch das gibt es gar nicht. So.
Ja, also wenn ich jetzt sage, hier ist dieses Sofa, ja, letzten Endes... ist es halt... Das, was ich meine, ist einfach jenseits von irgendwelchen Sachen im Außen. Ja. Es ist für mich ist hier und jetzt dieser Frieden. Oder dieses Nichtwissen. Sein.
Es gibt viele Begriffe, gehören eigentlich. Ich merke gerade, eigentlich, klar, man kann alles dazu sagen und letztlich.
Man könnte zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja, vorhin als ich einen Parkplatz gesucht habe, keinen gefunden habe und 10-mal im Kreis gefahren bin, bin ich nicht, ja, aber ich tue es mal so, gell, dann wäre ich quasi nicht im Hier und Jetzt, könnte man sagen, ja. Auf der anderen Seite ist halt dieses Ding, ist halt das, was gerade stattfindet, gell. Insofern ist es halt mit Worten einfach schwierig, gell. Und manche Leute mögen da auch viel Spaß dran. So,
okay, aber das finde ich interessant, weil du sagst, das ist genau das, was gerade stattfindet. Dann heißt das im Prinzip auch, wenn Gedanken da sind, dass es das gerade, was stattfindet.
Das ist auch eine Perspektive. Ja. Also letzten Endes findet alles hier und jetzt statt. Selbst wenn ich jetzt über das Mittelalter nachdenke oder über die Zukunft und gar nicht hier und jetzt mit dir bin, sondern... dann ist es halt das, was hier und jetzt in diesem Rahmensystem stattfinden würde. Es gibt einfach so viele Perspektiven und ich glaube, es gibt halt keine Perspektive, wo man sagt, ja, so ist es. So ist es und so ist es nicht.
Und dennoch würde ich gerne wissen, was ist dann dieses Wesentliche, was sich dann verändert hat? Weil irgendwas ist ja jetzt anders, also als du noch gesucht hast, ja, so, weil du sagst, es war schmerzhaft und... Ja. Es war wichtig, dass du ein Gegenüber hast wie den Samarpan, der dir das spiegeln kann, dass du diesen Frieden gespürt hast, dass du nicht mehr eben diesen Schmerz gefühlt hast, dass dir was fehlt. Und da ist irgendwas zur Ruhe gekommen.
Genau.
Hier und jetzt.
Der Frieden, von dem ich sprach, der hier und jetzt ist, ja, den ich einfach jetzt wahrnehme. Der wollte einfach erstmal entdeckt werden. Vorher waren da einfach so viele Gedanken und Sorgen und Nöte und Zukunft, Vergangenheit, wie soll das werden und wie war das alles. Der Frieden, der wurde einfach nicht wahrgenommen. Und irgendwann, der wurde halt mehr und mehr wahrgenommen. Der wurde einfach mehr und mehr wahrgenommen. Und mein Fokus, der vorher in den Gedanken war und ständig immer überlegen war, so und so und so und was weiß ich was, dieser Fokus auf diesen ganzen Gedanken, der verschob sich einfach mehr und mehr zu dieser Stille, zu diesem Frieden einfach, zu diesem Moment. Genau, und dieses Ausschau halt nach irgendwas anderem, was weiß ich, irgendwas sollte anders sein. Was weiß ich, zum Beispiel, ich sollte eine Wohnung haben oder hoffentlich habe ich wieder eine Wohnung oder was weiß ich, was mir da durch den Kopf gehen könnte. Ne? Das ist jetzt einfach nicht mehr da. Ich habe im Moment einfach keine Wohnung. Okay, so ganz einfach, da ist einfach die Hingabe an das, was ist. Vielleicht habe ich morgen eine Wohnung und dann darf ich mich dem hingeben.
Also es ist nicht mehr dieses Grübeln, diese Unruhe da, diese Angst, was ist morgen.
So,
genau. Diese ganzen Gedankenspiralen.
Beziehungsweise, wenn sie auftauchen, ja, dann werden die einfach beobachtet. Aber nicht groß ernst genommen. Ja, stimmt, ich soll jetzt echt mal Gedanken machen. Ja, so, wie mache ich denn das alles? So, das tritt vielleicht manchmal auf. Ich kann mich jetzt nicht wirklich entsinnen, dass es in letzter Zeit mal aufgetreten ist. Aber ich könnte nicht ausschließen, dass es mal irgendwie auftritt oder so. Ne?
Aber du erkennst es dann als...
Und selbst wenn es nicht eben sofort erkannt wird, dann wird es halt nach 5 Sekunden erkannt. Okay. Oder nach 5 Minuten. Ne? Aber dass ich jetzt so wie früher vielleicht manchmal Stunden oder Tage lang irgendwie in Storys drin hänge, ne? Das ist einfach nicht. Ne? Ich fühle einfach das Gefühl, was damit vielleicht verbunden ist. Wenn es um irgendeine Zukunftsgeschichte geht, dann sind da vielleicht irgendwelche Ängste. Also wenn da was sein sollte, dann fühle ich halt die Angst, aber ich denke nicht groß drüber nach, dann fühle ich die Angst, dann löst sich das auch wieder auf und dann kommt wieder was anderes.
Und wie ist es im Zwischenmenschlichen? Das würde mich interessieren. Also das war jetzt im mentalen Bereich, dass du gesagt hast, du gehst nicht mehr so mit diesen ganzen Geschichten mit, aber wie ist das, wenn es zwischenmenschliche Reibereien gibt, so wie ist das mit Gefühlen? Daran kann man ja auch gut festkleben. Was hat sich da geändert? Zum Beispiel in irgendeiner Art von Konfliktsituation. Gehst du damit anders um? Nimmst du das anders wahr? Treten manche Gefühle gar nicht mehr so auf wie früher? Oder was hat sich da geändert? Ich denke zum Beispiel an mich. Ich erhoffe mir immer, dass ich irgendwann nicht mehr so dieses Gefühl haben muss, ich muss alles kontrollieren oder dieses Gefühl von Schuld, also ich könnte sozusagen versagen, ich krieg's nicht hin und dann dieses Gefühl, ich habe versagt oder die Angst eben dann nicht perfekt genug zu sein und sowas, dann werde ich vielleicht nicht mehr gemocht oder wenn ich jetzt das und das sage, wer weiß, wie dann die Person reagiert und so, vielleicht sollte ich es doch nicht sagen und so. Oder mir sagt jemand was und dann fühle ich mich schuldig oder es tritt Schmerz auf oder...
Ja. Also speziell diese Geschichten werden jetzt bei mir kaum getriggert, ja.
Aha.
Weil dieses ganze Ausschauhalten bei jemand anderem nach Bestätigung, das hat der Samapan ja völlig ausgetrieben. Gell? Zum Beispiel einmal hatte ich ihm so ein total schönes Weihnachtsgeschenk besorgt, gell. Da hatte er nämlich erzählt, dass er bei irgendeiner übernachtet hatte, da waren so Leuchtsterne an der Decke, gell. Das fand er total toll. Und dann schon Weihnachten bevor, da habe ich halt München abgegrast, gell. Da waren wir gerade in München, ob ich solche Sterne finde, habe ich die gefunden, habe die schon eingepackt und ihn dann zum Satzang hingestellt, gell, so an seinen Stuhl. Und hab halt gedacht, der wird die dann nehmen, gell?
Mhm.
Du hattest Jaben für Abend, hat er die ignoriert, so, gell? Und irgendwann hatte er sie dann und naja, gut, gell, dann hast du sie gleich weiter verschenkt, gell?
Ach, so geil.
Also,
okay, da warst du, was hast du da empfunden?
Na, war schon irgendeine Art von Schmerz, gell? Ja. Weil es war für mich so, boah, ich mach das ja, um ihm eine Freude zu machen. Ich denke, er freut sich und...
Ja.
Also da in der Hinsicht, da war jemand anderem nach Bestellung Ausschau halten, da wurde ich so oft immer wieder ignoriert oder sonst was, dass dieser Schmerz irgendwie so oft gefühlt wurde, dass mir überhaupt nicht einen Sinn kann, dass ich noch bei irgendjemand nach Bestellung Ausschau halte oder so, das Ding habe ich mir nicht gut genug oder so.
Mhm.
Ja. Und manche Situationen, die treten einfach nicht mehr auf, wo bei mir vielleicht irgendwelche Ohnmachtsgefühle getriggert wurden, vielleicht früher in der Firma, wo mich irgendjemand blöd anmacht, was weiß ich, wegen was, ja. Es tritt einfach nicht mehr auf. Also manche Situationen treten nicht auf. Gell? Also insofern könnte ich nicht sagen, dieser Knopf ist nicht mehr da oder mit dem Thema bin ich durch. Es tritt halt einfach nicht mehr auf. So, und...
Was ist dann stattdessen? Mehr Ruhe? Also ist mehr...
Ja, es ist halt mit meinen ganzen Mitmenschen, es ist mehr so ein harmonisches Miteinander.
Mhm.
Also ich halte halt nichts bei denen Ausschau. Mhm. Ich glaube, bei vielen Leuten ist es so, die halten halt selber nach irgendwas Ausschau beim anderen, wollen da irgendwas und der andere will auch was von ihm, was weiß ich, der Mann will von der Frau Sex und sie will von ihm versorgt werden, was weiß ich was, ja. Das heißt, beide sind nicht wirklich frei, sondern irgendwie so miteinander verkuddelt, ja.
Geschäft.
Und der eine kriegt dann kein Sex, und dann kriegt der andere kein Essen mehr oder was weiß ich was, ja. Was weiß ich was bei den Leuten abgeht, gell. Aber dadurch, dass ich von niemand irgendwas will, bin ich völlig frei. Und kann jeden so lassen, auch wie er ist.
Mhm.
Also ich muss niemand irgendwie hinmanipulieren, weil ich will ja von niemand irgendwas. Gell? Das heißt, ich bin halt ich selbst, jeder andere ist auch er selbst. Und deshalb erlebe ich das Miteinander mit Menschen einfach total entspannend, weil ich merke einfach, die viele Leute, die nicht ganz so entspannt sind wie ich, die fahren einfach irgendwie runter. Gell? Die kommen irgendwie auf mein Entspannungslevel. Gell? Ob das jetzt irgendwie spirituelle Leute sind oder ganz normale Leute, mit denen ich irgendwie so zu tun habe. Ja? Da wird überhaupt nichts über Spirituelles geredet, aber einfach bla 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 bla. Und da kommt einfach die totale Love and Acceptance so. Gell? Dann fahren die irgendwie runter. Gell? Ich sehe vielleicht, die haben irgendwelche Trips am Laufen mit irgendwelchen Geschichten.
Ja.
Und wenn ich da selber auch ein Ding hätte, dann würde ich vielleicht irgendwie auch reagieren und dann irgendwie so, wird sich irgendwie verhaken,
ja,
und dann wird genau das Ding auch dann passieren, ja, dieser Konflikt, ja, aber ich sehe halt die Trips, wo der sein Ding hat, gell, oder ich sehe vielleicht seine Ängste oder Schwäche oder was weiß ich was, und wenn ich früher vielleicht gedacht hätte, boah, der macht so auf arrogant oder macht sich ja wieder größer, und ich sehe, das ist eigentlich totale Angst, ja, und da regiere ich mir selber so, Arschloch oder sonst irgendwie, ja, und dann geht es irgendwie ein Ding, ja, aber du, jetzt, das nehme ich einfach wahr, und ich nehme es einfach wahr, und da wird einfach so akzeptiert, und dann kann der andere auch mit seinen ganzen Schutzmauern irgendwie so runterfahren, und wie gesagt, der relaxt dann, also ich mache die Erfahrung, dass Leute, die mit mir einfach Zeit verbringen, die fahren einfach irgendwie runter, ohne dass es jetzt im Satzang ist, oder dass irgendwas Spirituelles besprochen wird, oder irgendwie Akzeptanz oder sonst was. Auch wenn ich mit denen ganz normal rede, es kann ganz normal Supermarkt oder sonst irgendwo sein. Gell? Das ist einfach so ein spielerisches Energieaustausch, Tanz. Genau. Das hat sich auf alle Fälle geändert zu früher. Gell? Früher, da war halt schon irgendwie, da wollte, was weiß ich, es war vielleicht irgendeine Frau, von der ich was wollte, oder es war auch ein Chef, oder was weiß ich was, von wem ich alles was wollte, ja. Oder von Freunden, dass ich Samstagabend, ich wollte nicht allein sein, ja. Das heißt, ich habe mich mit irgendwelchen Leuten getroffen, nur um nicht allein zu sein.
Okay.
Und wenn er keine Zeit hatte, weil ihm jemand anderes wichtiger war, dann war ich irgendwie sauer oder was weiß ich, was da für Trips abging. Ja. Sowas tritt jetzt einfach nicht mehr auf, weil ich einfach so in mir ruhe, sage ich jetzt mal so. Ja. Ich ruhe in mir, ich will von jemandem was. Deshalb kann ich halt jeden so lassen, wie er ist. Und weil ich jeden so lasse, wie er ist, hat der andere keinen Grund, mit mich irgendwie anzumachen, weil, verstehst du, ich will ja gar nicht von dem. Ja.
Mhm.
So.
Aber wenn dann doch mal eine Emotion hochkommt, ich weiß ja nicht, was bei dir noch so hochkommen kann, ob das jetzt Wut, Zorn, Traurigkeit, ich weiß ja nicht, was wenn eine Emotion hochkommt, gehst du damit dann anders um als früher oder wie gehst du damit, was passiert dann?
Naja, also, wer bei mir schon die Knöpfe drückt, ist mein Vater, um die Wahrheit zu sagen.
Die Eltern, hört wohl nie
auf. Die Eltern, ja. Also, da merke ich halt, da ist so viel...
Immerhin hast du keine Schwiegermutter.
Ja, keine Ahnung, wie die wäre, gell? Aber das ist einfach so viel, was da einfach unterschwellig schwingt, gell? Und dann wird da oberflächlich sowas ganz anderes geredet, gell? Obwohl unterschwellig was ganz anderes ist, gell? Mhm. Und das ist für mich so schmerzhaft, ja. Das heißt, die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ist echt vollige Hingabe an dieses extreme, schmerzhafte. Ja.
Aber zu deinem Vater hast du dann auch noch ein... Ja, ist einfach ein Verhältnis der Liebe, dass du sagst, so eben mit dem schließe ich jetzt nicht ab. Ne? Weil du manche Sachen wie dein Job, den hast du einfach festgestellt, so, das ist es nicht mehr, tschüss. So.
Ja, genau.
Andere Sachen hast du von einem Tag auf den anderen... hinter dir gelassen. Und bei anderen Situationen gibst du dich aber wieder hin.
Ja, also wenn ich an meine Eltern denke, gell, die haben mir letzten Endes alles gegeben. Gell. Ich meine, bei uns war diese klassische Rollenverteilung. Gell. Mein Vater hat da gearbeitet, damit halt die Familie Geld hat und wir einfach viel in Urlaub gefahren sind. Gell. Wir sind einfach unheimlich viele Urlaub gefahren. Sobald irgendwie ein Feiertag irgendwie war oder ein Brückentag, sonst was, waren wir irgendwie weg. Gell.
Toll.
Ja, und meine Mutter hat halt völlig ihre eigenen Wünsche zurückgestellt, wie halt viele Mütter, gell? Ja. Und einfach für die Kinder hat sich hingegeben, gell? Ich meine, da ist so viel Liebe, gell? Dass das Ding irgendwie hier so abschließend irgendwie bei mir irgendwie nicht so aufkommt, gell? Für mich ist es wirklich so der Punkt, so mit liebenden Augen zu schauen, gell? Ob das jetzt mein Vater ist oder ob das, egal was das ist, gell? Ich meine, wenn ich jetzt hier dieses sehe, gell? Wenn ich das mit liebenden Augen sehe, du hast ja ein Brett hingestellt, damit die Dinger nicht um, du hast mir hier ein Wasser hingestellt, einen Tee hingestellt, gell? Ich meine, da könnte ich, das ist, wenn ich mich da reindenke, ja, das ist so berührend, ja, wenn ich da mit liebenden Augen schaue, ja, dann ist das so ein Geschenk, verstehst du, wie ich meine, gell?
Ich finde, das ist ein Akt der Höflichkeit.
Ja, so kann man es auch sehen. Ich sage nur nochmal zu meinen Eltern. Ja. Ich meine, ich sehe da so viel Liebe, gell? Und ganz egal, was da kommt.
Ja.
Ich kann einfach auch da die Liebe sehen. Gell? Ja. Und ich kann auch da mittlerweile mit liebenden Augen sehen. Gell? Und dann ist da einfach dieser Liebesfluss, auch wenn es manchmal total schmerzhaft ist.
Aber gab es Zeiten während deiner Suche, dass du gesagt hast, da brauche ich Abstand, also ist es etwas, was du jetzt kannst, sozusagen, ja, genau. Diese Art von Begegnung, die aber jetzt, weiß ich was, vor 5 Jahren oder weiß ich nicht, 10 Jahren nicht möglich gewesen wäre. Ja.
Also gerade, wir sprachen vorhin an den Tag, an dem ich gekündigt habe, und ich dann zusammenfahren gefahren.
Ja.
Mir war völlig klar, wenn ich jetzt meinen Eltern sage, ich reiße mit irgendeinem Guru rum, die flippen völlig aus, die drehen völlig hohl.
Ja.
Also da habe ich eine Zeit lang keinen Kontakt mit meinen Eltern gehabt, weil ich wusste, die werden mich so zutexten, dass ich vielleicht auch wieder irgendwie selber so in die Panik gerate, dann wieder schnell wieder einen Job suche und wieder so das Normalleben zurückgehe. Gell? Da habe ich also ganz bewusst eine Zeit lang Abstand gesucht und gebraucht oder meinte zu brauchen. Und jedenfalls hatte ich da Abstand, genau, weil ich wusste, ich weiß ja selber nicht, wie es weitergeht. Gell? Wir haben so viel getriggert hier, Samarpan, Freiheit, Wahnsinn, super. Auf der anderen Seite auch alle möglichen Ängste. Und wenn ich mir jetzt noch hier jemand so nahe ist, wie meine Eltern hier als Sprachrohr höre, ich meine, die wissen ja genau, wo meine Dinger sind, ja. Deshalb, genau.
Okay. Also hast du dich
das war ein paar Wochen.
Ach so, eh nur.
Aha. Das war ein paar Wochen. Genau, aber ich meine, hin und wieder hatte ich schon Kontakt, weil ich gemerkt, die lieben mich über alles und die gehen durch die Hölle, ja. Weil, die gehen echt durch die Hölle. Und, also im Kino wieder hatte ich dann schon mal Kontakt, gell? Und dann war natürlich so, von meiner Mutter war da einfach so Unverständnis und keine Ahnung und Sorge, Sorge, Sorge. Und meinem Vater, mach doch ruhig, wie soll es all werden? So, gell? Und da habe ich schon gemerkt, dass 2 Stunden, dann reicht mir es auch wieder, gell? Du und jetzt mittlerweile, also mal gerade auch auf irgendwelchen Familienfesten, gell? Was weiß ich, irgendwelche 70. Geburtstag, kommt ganze Familie zusammen und dann texten die einfach, ich meine, jetzt nicht mehr, ja? Aber schon vor 10 oder 15 Jahren, gell? Als sie wussten, der Rama reist mit irgendeinem Guru durch die Gegend, gell? Keiner weiß, was genau ist, so, ja? Da habe ich mal ein paar Sachen anhören müssen, gell? Aber da konnte ich damals schon ganz, also schon vor 15 Jahren, irgendwie ganz spielerisch damit umgehen, gell? Wo ich halt gesehen habe, die Leute haben einfach ihre Ängste, die wissen überhaupt nicht, was da abgeht, ja? Weißt du, ich kann mich halt damals in die reinversetzen, weil ich das ja selber kenne, die Perspektive, ja, gell? Naja, insofern konnte ich schon vor 15, 20 Jahren da spielerisch eigentlich mit umgehen und war jetzt nicht Gefahr ausgesetzt, dass ich mich da in irgendwas reinquatschen lasse und wieder in meine Ängste gehe oder so.
Okay.
Aber gerade so die ersten Wochen,
war's wichtig,
da war es irgendwie wichtig, gell? Ich meine, da war ich wirklich auf unsicherem Boden irgendwie so.
Ja. Was mir jetzt noch gerade einfällt, das letzte Mal, als ich dich interviewt habe, war auf deinem Knie eine Narrenkappe,
ja, die
ich jetzt, das heißt vermisse, die jetzt gerade nicht da ist. Und was ist aus Narachi geworden?
Was ist daraus geworden?
Thema spirituelle Prozesse, drum ist mir das jetzt auch noch eingefallen. Was gibt es denn noch? Ja, wer ist, vielleicht gesagt, wer ist, vielleicht kannst du ganz kurz so eben zu Narachi was sagen, so, was, wer der ist und ob der jetzt noch eine Rolle momentan spielt oder gar nicht.
Naja, getriggert war das bei dem Forum Erleuchtung halt. Mhm. Da kamen eben vor 3 Jahren, ich weiß nicht, 40, 50 spirituelle Lehrer zusammen. Manche waren in der Szene bekannt, manche waren eben unbekannt. Und weil ich halt sehr zurückhaltend bin, auch wenn das Ende meiner Suche schon irgendwie 20 Jahre her ist, bin ich halt nicht oder war ich damals nicht oder noch weniger einfach jetzt groß bekannt in der Szene. Ja. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, bei diesem Erleuchtungskongress oder Forum Kongress Erleuchtung nannte sich das, da sind einige Leute, die halten sich einfach für die Größten. Und da habe ich einfach so ein spirituelles Ego gesehen, wo ich halt wahrgenommen habe und was mich irgendwie geschmerzt hat, gell? Weil ich das von mir auch kenne. Mhm. So. Und ich war da eigentlich so die 3 Tage sehr zurückhaltend und ruhig. Ich habe das halt alles Ganze beobachtet und vor allem beobachtet, was bei mir alles abging. Mhm. Ja, und dann irgendwie am letzten Tag, da kam dann halt zu mir einer her und meinte so, was hast du eigentlich hier so verloren? Ja. Mhm. Und das hat bei mir irgendwie den Narren erweckt, dass ich dachte, also weißt du was, ey, spann mal deine Augen auf, ja. Irgendwo hier, weißt du überhaupt, wen du vor dir hast, so, ja? Für wen hältst du dich eigentlich, ja? Mich hier so. Weißt, das hat irgendwie so den Narren getriggert, wo halt bei mir so ein paar närrische Aktionen dann einfach geschahen, gell? Ja. Ich habe das nicht geplant. Die Mails, die ich schrieb, die Sachen, die ich bei Facebook gepostet habe, die Videos, die ich fabriziert habe, das war nicht geplant, das war ein Impuls, ich habe es gemacht und Ende, gell?
Und jetzt?
Ja, und irgendwann kam es dann mal dazu, ich hatte auch mal die Idee vor 2, 3 Jahren, dass ich vielleicht doch wieder so mit dem Satsang-Thema in den Managementbereich bringe. Gell? Mhm. Weil da komme ich ja her. Mhm. Und wenn ich mich jetzt so selber als in meine frühere Denke hineinversetze bei Unternehmensberatung und sonst wo, mhm, da würde ich wahrscheinlich jetzt nicht zu irgend so einem Satsang-Lehrer gehen, so die Typ Satsang-Lehrer, die ich jetzt so viele sehe, gell? Und dann dachte ich, wer weiß, vielleicht ist meine Rolle, Thema Satsang in den Managementbereich zu bringen. Und dann habe ich Homepage für verschiedene www.satsangcoaching, satsangcoach.de, com, mit Bindestrich, ohne Bindestrich, sonst was. Habe ich ein Jahr lang irgendwie 8 verschiedene so Seiten gehabt und auch eine Homepage und dachte, vielleicht mache ich, vielleicht, wenn das Leben möchte, ich stelle mich mal zur Verfügung, ich baue Homepages, wenn was kommt, gut, wenn nicht, dann nicht. Und nach einem Jahr kam da nichts und dachte, gut, soll nicht sein, ich kündige die Seite wieder. Und dann habe ich bei denen angerufen, bei 1&1 war das, und habe ich gesagt, ich kündige es. Und dann sagte da, warum, wie, um was und wo. Wir würden sie gern behalten, wir schenken ihnen ein Jahr das. Und habe ich mir gedacht, das Satsang-Coaching weiterzumachen, macht mir wirklich keinen Sinn. Irgendjemand hatte mich aufgrund meiner Facebook-Narrenaktionen Narachi genannt. Da dachte ich, ich mache einfach eine www-Seite Narachi. Wenn ich das sowieso geschenkt gekriegt jetzt, dann mache ich einfach eine Narachi-Seite. Und da habe ich mich dann so ausgetobt mit Geheimgesellschaft und was weiß ich was alles auf dieser Narrenseite, gell. Da habe ich mich dermaßen ausgetobt oder dieses Närrische hat sich aus dem System raus agiert, was weiß ich was, ja, dass das sich danach irgendwie beruhigt hat. Und jetzt ist es kaum noch, dass ich irgendwie Lust habe. Manchmal sind zwar Gedanken da, wie meine Online-Begegnung, die ich ja einmal im Monat mache, so ungefähr, dass ich das auch mal mit Narrenkappe mache, gell.
Aber es passiert.
Aber es passiert einfach nicht, ja? Es passiert einfach nicht, gell. Ich hatte auch die Idee, wir könnten mal ein Interview machen, einfach als Rama und als mein Naraji. Und dann denke ich auch, warum muss man diese Trennung machen, gell? Ich meine, ich bin halt Rama und ich bin halt manchmal närrisch und brauche ich die Kappe überhaupt so, ne?
Aber du würdest jetzt nicht sagen, es ist ein, dieses Närrische, das ist jetzt etwas, was nicht mehr da ist oder das zur Ruhe gekommen ist, sondern es wird einfach nicht mehr als Gegenüber dargestellt sozusagen, aber es ist einfach ein Aspekt von dir, der...
Das ist einfach ein Aspekt, der irgendwie...
Würdest du sagen, der ist aktiv oder der ist...
Nein, nee, eigentlich nicht. Der ist einfach eigentlich kaum noch aktiv.
Ja, okay, gut.
Das hatte ich bei dem letzten Erleuchtungskongress, wo ich einfach nur so Hand gehalten habe mit den Leuten, ja. Da waren einfach andere, die einfach da aufgetreten sind. Ich weiß ja Bescheid. So, weißt du, die kamen da an mit einem Gefolge und Ansage und was weiß ich was, ja. Und die haben dann halt hier so erklärt, was Sache ist, gell? Dem dummen Fußvolk, ja. So hatte ich so das Gefühl, weißt du. Und das sind dann so Momente, wo bei mir schon irgendwie, das ist, ey, komm, ey, mach mal ganz langsam, ja, hier. So. Mhm. Ja, du bist ja in deiner Rolle hier, als ich bin der große Checker und ich sag den Leuten, wo es lang geht, ja. Mhm. Aber es ist halt nur die eine Ebene, ja. Vergiss mal nicht, dass wir alles nur Spiegel sind, gell? Mhm. Wir stellen es zur Verfügung, dass du hier deine Show machen kannst, ja. Und es ist kein Grund, hier den großen Macher zu machen, ja. So. Also da waren es letzte Mal so Momente, wo ich dachte, ich müsste echt hier die Kappe aufziehen und den ganzen Leistungskreis mit der Narrenkappe rumlaufen. So, gell?
Aber es ist dann eben nicht passiert.
Es ist dann irgendwie nicht passiert. Ja. Ich bin dann meistens rausgegangen aus diesen Veranstaltungen, die einfach zu schmerzhaft waren. Weil derjenige vorne einfach... Ja, je größer die Überzeugung, ich weiß Bescheid und ihr seid die Deppen und ich sage euch, wo es lang geht, desto schmerzhafter ist es für mich, da im Publikum zu sitzen.
Okay.
Und da habe ich dann mehr Spaß rauszugehen und mit irgendjemandem Kaffee zu trinken oder spazieren zu gehen oder im Park auf der Bank Sonne zu sitzen. So, ne? Also da ist nichts falsch dran und die Leute haben ja, es gibt ja viele Leute, die da auch viel hingehen, die fühlen sich von sowas angezogen. Also ich verurteile das gar nicht, gell? Nur ich merke halt, weil du nach diesen Narrengeschichte gefragt hast, das war so die letzten Momente, wo ich gemerkt habe, boah, ja. Wenn mich jemand fragen würde, was ist der Unterschied zwischen Rama und Naraji, dann würde ich sagen, dem Rama ist alles egal. So. Und dem Naraji ist alles scheißegal. Ne? Mhm.
Heute in ungebügelten Holzfäller hin.
Ja, genau, da ich noch keine Wohnung habe, sondern immer im Auto bin,
aber
ist es manchmal ein bisschen schwierig.
Ich bügel auch nicht, das ist das Letzte, was ich machen würde im Haushalt. Okay.
Ja, letzten Endes ist mir es eben auch nicht wichtig.
Es ist mir auch nicht wirklich wichtig. Im Gegenteil, mir ist es sympathisch. Obwohl mein Vater gesagt hat, er bügelt für sein Leben gern. Irgendwie ist für ihn wie eine Meditation. Da habe ich gesagt, nee, du kannst gerne meine Sachen bügeln. für mich ist Geschirrspülmaschine ausräumen und Wäsche abhängen so das Unangenehmste. Und bügeln ist noch...
Interessant.
Nein, aber so noch dass ich es gar nicht mache. Also
ja,
ich sag das
ist genau. Ja, das ich finde es einfach interessant, ja.
Da verbringe ich meine Zeit auch lieber anders, als dass ich mich hinstelle und irgendwie bügel.
Also manchmal denke ich, wenn ich eine Wohnung hätte, wäre vieles anders. Gell?
Würdest du bügeln?
Wer weiß? Also ich denke manchmal so, was das Thema Ernährung anbelangt, weißt, wenn ich alle drei Tage, ich bin im Schnitt alle drei Tage irgendwo anders in Deutschland, gell? Und dann zu gucken, wo ist hier der Bioladen, wo ist das, oder verstehst, immer wieder neu einkaufen, Sachen ins Auto laden, das ist mir einfach ein bisschen too much action, gell? Ja. Aber da denke ich zum Beispiel, wenn ich eine Wohnung hätte, würde ich wahrscheinlich ein bisschen gesünder essen. Und wer weiß, vielleicht würde ich auch bügeln, gell?
Ja.
Ich kann es jetzt nicht ausschließen, dass ich da keine Freude dran hätte, mich da so ganz dem Bügeln hinzugeben, gell? Und es wirklich so schön zu machen, wie es mir geht.
Ja. Vom Narr zum Bügeln. Schön. Ja, abschließend noch eine letzte Frage, Rama. Was sich auch bei dir geändert hat, ist ja, dass du jetzt eben, du hast es Online-Begegnung genannt. Ist das das Gleiche wie Online-Satzang? Und vielleicht kannst du dazu noch was kurz sagen.
Genau, das hat für mich auch mit dem Thema Hingabe zu tun. Da hatte ich, es gibt ja schon viele Satzanglehrer, die seit Jahren irgendwie Online-Satzangs machen. Mhm. Ja. Das habe ich zwar verfolgt, aber es war für mich jetzt nie wirklich irgendwie, dass ich das Gefühl hatte, ich sollte das irgendwie machen. Mhm. Und bei Kerstin in der Online-Satzang, da habe ich mal zugeschaut und es war so schön, dass ich dachte, irgendwie hätte ich Lust, einfach mal auch mal ausprobieren, um mich zur Verfügung zu stellen. Ja, und ich hatte jetzt nicht das Ding, das irgendwie Online-Satz zu nennen. Ich hatte es einfach irgendwie Online-Begegnung. Klang für mich irgendwie so neutraler. Weil ja, wenn ich es jetzt irgendwie Online-Satz nenne, dann hat es subtil vielleicht hier, ich bin irgendwie so ein Lehrer dann und da sind irgendwie Schüler. Für mich ist es einfach so ein gemeinsames Miteinander. Sich begegnen. Genau. Hier und jetzt. Genau. Ja, und das habe ich nicht geplant. Ich mache es auch nicht regelmäßig. Da kommt der Impuls. Dann mache ich es ein paar Tage später.
Ja, mir ist ja auch aufgefallen, das sind ja eben, oder was ich eben außergewöhnlich finde, ja, ist, dass da ja nicht nur sozusagen Suchende da sind, sondern ja auch selber Menschen, die erwacht sind. Mhm. Warum, blöde Frage, aber warum gehen dann oder machen Erwachte oder sind Erwachte bei einer Online-Begegnung dabei, wenn sie eh schon das gefunden haben, wonach die Sucher suchen?
Naja, da ist die Vorstellung, dass man so eine Online-Begegnung macht, weil man nach irgendwas Ausschau hält.
Ja.
Sei es nach Erleuchtung oder sonst irgendwas. Gell? Und es mag vielleicht bei manchen Online-Satzangs auch so sein, wo dann wirklich irgendwelche Online-Satzanglehrer da sind, die einfach wirklich hier sagen, wo es lang geht, wo ja, kommst du zur Erleuchtung.
Ja.
Und es könnte jetzt bei meinen Online-Begegnungen auch stattfinden, aber da darf einfach alles sein. Wie gesagt, es geht in erster Linie nicht darum, es ist ein Online-Satzang. Ich bin jetzt hier der irgendwie die Antworten hat und ihr seid hier, die Fragen habt, sondern das ist eine Einladung, sich einfach zu begegnen, was auch immer da passiert. Mhm. Und ich gehe da von mir selber aus, wenn das jemand anders in der Art und Weise machen würde, wäre ich da möglicherweise auch angezogen, einfach mich da einzuklinken. Mhm. Da geht es um nichts. Derjenige macht jetzt nicht hier groß auf Lehre. Der stellt einfach den Raum, das Event zur Verfügung, dass wir uns alle begegnen können und haben einfach zusammen Spaß. Die Kerstin Landwehr nennt ihre Online-Satzung, glaube ich, Baden im Sein. Finde ich auch ganz schön. Genau. Also, da kommen wir wieder zurück zu dem Anfangsthema, einfach sein. Das ist für mich einfach auch letzten Endes so irgendwas ganz Grundlegendes. Einfach nur sein. Das ist für mich total attractive, ja. Ich meine, ich bin einfach nur. Und mit jemandem zusammen zu sein, wo ich einfach nur sein kann, wo ich keine Maske haben muss oder wo ich nicht toll sein muss oder irgendwie sein muss oder tolle Klamotten haben muss, das ist einfach total schön, sich zu begegnen und man ist einfach. Und genau darum geht es in meinen Online-Begegnungen. Einfach sein, gell? Und ob jetzt jemand erwacht ist oder nicht erwacht, ich mache diese Unterscheidung sowieso nie, weil ich in jedem das Erwachte sehe. Aber zu deiner Frage, warum Erwachte da auch dabei sind, es gibt einfach nichts Schöneres, als einfach zu sein. Weißt, erwacht, nicht erwacht, was spielt das für eine Rolle? Mhm. Wenn ich einfach bin, was spielt das für eine Rolle? Was spielt Erwachen für eine Rolle? Was spielt Erleuchtung für eine Rolle? Einfach sein, hier und jetzt.
Schönes Schlusswort. Mhm. Danke.
Gerne.